Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute mit Manuel Lemke. Hallo Manuel.
Hi, grüß dich.
Der Manuel, der ist leidenschaftlicher Busbastler und so heißt auch die Homepage busbastler.de, ist also Experte für Van und ich denke eher die kleineren Modelle an Fahrzeugen im Ausbauen, was man eben so hat als Camper oder eben Kastenwagen, den man ausbauen kann. Da hat sich busbastler.de drauf spezialisiert und einer der Köpfe da ist der Manuel und unschwer zu erraten, um dieses Thema soll es heute auch gehen. Da freue ich mich auch da. Es ist auch ein schönes Thema, weil ich selber ab und zu jetzt auch mit dem Transporter unterwegs bin, der allerdings völlig unausgebaut ist, aber mit Feldbetten drin und ein paar Kisten ist das für mich schon mehr Luxus als im Zelt, muss ich sagen. Also das ist schon eine feine Sache. Um Corona-Zeit rum hat ja fast jeder so den Van-Ausbau und das Reisen im Kleinmobil für sich entdeckt. Wir haben jetzt im Vorfeld schon bisschen gesprochen, der Manuel und ich, dass der Trend ja immer noch da ist, aber dieser Riesenhype ist weg. Also nichtsdestotrotz ist es immer noch ein spannendes Thema und mich würde vor allem interessieren, Manuel, was ist denn dein aktuelles oder dein aktuell abgeschlossenes Projekt?
Mein aktuell quasi abgeschlossenes Projekt.
Quasi, so man ist nicht fertig.
Nee, auf gar keinen Fall, ist ein MAN TGE, den habe ich 2019 neu bestellt sogar. Das ging über eine Versicherungssumme, die ich dafür bekommen habe, dass mir ein großes Wohnmobil in mein T5 damals reingefahren ist oder reingerollt ist vielmehr. Und da ich das jetzt ja mittlerweile quasi seit, wie lange ist das her? 9 Jahre vollberuflich mache, dieses ganze Thema Selbstausbau, Beratung im weitesten Sinn, ist es natürlich ein Firmenfahrzeug und dementsprechend war das jetzt so auch ein, ich sag mal, ein Projekt, wo ich ganz, ganz viele Sachen ausprobieren wollte. Wie geht das, wenn man ohne Gas unterwegs ist? Wie groß muss die Stromanlage sein? Wie muss das dimensioniert sein und funktioniert das im Sommer wie im Winter etc. pp. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und vor allem keine Kompromisse machen wollen. Das heißt, das ist alles schon sehr, sehr hochwertig ausgebaut. Und das ist mein aktuelles Projekt, mit dem ich fertig bin. Fange aber gerade ein neues Projekt an und da geht es dann wieder ein bisschen einfacher her. Da ist jetzt ein Amarok 1 Facelift, also Pickup mit Dachzelt und Gedöns, was man so dran schrauben kann. Ich war jetzt dieses Jahr mit meinem alten Offroader Nissan Terrano 32 Jahre alt bald, auf einer Balkan-Rallye und habe da ein bisschen Blut geleckt an diesem Dachzelt unterwegs sein und so ein bisschen mehr Offroad und ein bisschen abgeschlagener von den Hauptrouten. Den alten habe ich jetzt verkauft, deswegen jetzt neues Projekt und jetzt schauen wir mal, was da draus wird.
Also es gibt demnächst bei euch auf der Busbastler-Seite dann nicht nur Tipps um Ausbau, sondern irgendwann dann auch um Dachzelt und wie gehe ich um und welcher Träger hält mich am ehesten aus und welche Leiter klappt nicht unter mir zusammen. Ich sehe schon, ja, das Geschäftsfeld wird ausgeweitet bei euch.
Im Prinzip machen wir das ja schon. Also wir sind ja im ganzen Campingbereich unterwegs und nur weil wir uns Busbastler nennen, heißt es ja nicht, dass wir uns nur auf die Busse fokussieren. Also Bereich ist, glaube ich, mittlerweile Kastenwagen geworden, aber auch die Tiny Camper, Mikrocamper, was es alles gibt. Also es geht bei uns nicht nur ums Thema Ausbau an sich, sondern auch ums Thema Vanlife im weitesten Sinne, also cooles Camping, nachhaltiges Camping, sage ich mal. Und da spielen natürlich auch die Dachzelte eine Rolle.
Ja, das ist klar. Also beim Stürmern auf eurer Seite bin ich eigentlich hauptsächlich, sag ich mal, auf diesen klassischen Van- und Mikrocamper- und Zeugensausbau gestoßen. Aber ich habe auch nicht bis in die hintersten Tiefen geguckt, ich gebe es zu. bei deinem allerersten Projekt, magst du da ein bisschen erzählen, was vielleicht gut lief oder was auch total schief gelaufen ist? Es ist immer interessant zu hören, welche Erfahrungen man hat und wie das Ganze überhaupt angefangen hat bei jemand, der das dann sogar professionell macht.
Ja, also mein allererstes Projekt, ich weiß gar nicht, wo man da eigentlich anfangen sollte, weil schlussendlich war bei mir immer in Anführungszeichen das Problem, dass ich meistens relativ weit außerhalb gewohnt habe im Vergleich zu meinem Freundeskreis. Und das heißt, ich war sehr häufig einfach mit meinem Auto irgendwo und habe dann bei jemandem gepennt. Und wie das halt immer so ist, manchmal hast du einfach keinen Bock mehr auf irgendwelchen Gästecouchen oder Isomatten rumzuhängen. Und deswegen bin ich schon relativ früh, eigentlich schon vor dem Abitur mit einem, was war denn das? ein Polo, wo ich einfach quasi hinten irgendwas reingeworfen habe, um im Auto zu pennen oder zumindest meine Sachen dabei zu haben. Nach dem Abi haben wir dann, also wir, mein Kumpel Kurt, mit dem ich Abi gemacht habe, und ich haben einen Unimog restauriert, ausgebaut und sind damit nach Indien gefahren.
So einen alten, wo man noch die Knie direkt an den Ohren hat, wenn man drin sitzt?
Ganz genau, wo der Motor quasi noch mitten im Fahrzeug ist, wo man wirklich Mickey-Mäuse braucht, um fahren zu können und kein Gehörstutz zu bekommen.
Und man sitzt eben auch ziemlich zusammengekrümmt. Von daher mit so einem Teil bis nach Indien ist schon auch eine Leistung, muss man schon
sagen. Ja, wir haben uns auch Recaro-Sitze eingebaut, damit wir uns noch weniger bewegen können. Also das war was, wie auch beim Innenausbau oder Ausbau allgemein, wo wir ganz viele Sachen natürlich falsch gemacht haben. Wir haben bei vielen Dingen, wo wir uns selber nicht sofort rangetraut haben, wie zum Beispiel, wie schweißt man oder wie lackiert man oder wie funktioniert das grundsätzlich mit Fahrwerken und Motoren. Da haben uns immer Leute gesucht, die sich auskennen mit der Materie und haben uns denen sozusagen ein bisschen auf den Bauch geschnallt, haben eine Kiste Bier mitgebracht und dann gesagt, erzähl mir, wie das funktioniert und bring mir das bei. Bei anderen Sachen haben uns keine Gedanken gemacht und gesagt, ja, es kann ja nicht so schwierig sein, Möbelbau zum Beispiel. Da haben wir dann einfach die 21 mm Spanplatte genommen und mit Spackschrauben zusammengepackt irgendwie und das irgendwie ins Auto reingeschraubt. Oder Dachfenster, haben wir gedacht, naja, womit wird man sowas wohl abdichten?
Ja, wird schon dicht sein. Ne?
Silikon wird wahrscheinlich schon gehen, ne? Also haben ganz normales Bad-Silikon genommen. Und beide Sachen waren jetzt nicht so die besten Ideen. Zum einen, Möbel waren scheiße schwer, Entschuldigung. Ja. Dann natürlich.
Und auch unflexibel wahrscheinlich ohne Ende. So wie es einmal gebaut war, so war es dann natürlich. Ne?
Selbstverständlich. Dann natürlich mit dieser ganzen Vibration. Die Schrauben sind natürlich permanent irgendwo raufgerissen. Dann war natürlich das Problem, das Silikon auf dem Dachfenster war natürlich nicht dicht. Ne? Das haben wir aber erst gemerkt, als wir dann in den ersten richtigen Regen gekommen sind. Der war leider in Anführungszeichen erst der Monsun in Indien selbst.
Na, oh, fein.
Also es war dann gleich schon mal so richtig, richtig nass. Ja. Und natürlich sind dann diese Spanplatten, weil es im Fahrzeug nass wurde, auch aufgequollen und waren dann sowieso dahin. Also das war, ich sag mal, im Nachhinein eine sehr, sehr steile Lernkurve. Zum einen, weil wir viele Sachen dadurch gelernt haben, was man falsch machen kann. Aber wir haben auch diese Erfahrung gehabt, Leute, die es besser wissen, einfach fragen zu können. Yeah. Und ich glaube, das war im Endeffekt das, was für mich dann auch der ausschlaggebende Punkt war, diese Busbastler Academy zu gründen, weil es einfach Leute gibt, die mehr Ahnung haben. Und das müssen nicht, also das muss kein Perfektionist sein, der wirklich alles weiß. Er muss nur deutlich mehr Ahnung haben als ich und es zumindest so etabliert sein und sicher sein, dass ich da mir keinen Quatsch irgendwie aneigne. Und das war so ein bisschen die Mission der Busbastel Academy. Ich sage immer, wir versuchen selbst Ausbauern dabei zu helfen, sich nicht selbst umzubringen. Ne? Also sei es bei der Fahrzeugwahl, wie richte ich das her, wie baue ich meine Möbel und vor allem, wie verankere ich die in meinem Fahrzeug, ohne dass sie mir bei einer Vollbremsung zu Besuch kommen auf dem Fahrersitz.
Oder dass man was Tragendes am Auto kaputt macht oder genau da reinschraubt, wo eben die Hauptkabel verlaufen.
Zum Beispiel, Kabel ist auch so ein Thema. Ne? Viele sagen, ja, 12 Volt ist ja kein Hexenwerk. Aber also, wenn man mal sieht, was alles schiefgehen kann und wie schnell so ein Kabelbrand entsteht, nur weil man mal irgendwas falsch abgesichert hat oder nicht abgesichert oder nur ein zu dünnes Kabel genommen hat. Also da kann man schon viel falsch machen, was sich sehr, sehr leicht aus dem Weg räumen lässt. Und das ist so ein bisschen unsere Mission.
Ja, gequetschtes Kabel hatte ich in meinem alten Daimler auch schon. Da hat es dann aus der Heckklappe rausgeraucht, weil ich auch dachte, ich kann das total popelig machen. Ich habe dann 18 Kabel, glaube ich, durch die Heckklappe gezogen, mir furchtbar die Arme aufgerissen, weil es dann alles ohne Verkleidung war. Aber da habe ich halt auch gemerkt, hingefuscht bei Elektrik ist eine doofe Idee. Aber jetzt hast du schon angeschnitten, ihr macht auch ein bisschen Beratung, so welches Fahrzeug für wen ist. Magst du da mal kurz so ein paar Richtlinien geben, wer sich mit welchem Fahrzeugtyp wohl am wohlsten fühlen könnte und für was das dann auch geeignet ist?
Also typische Anwaltsantwort, es kommt drauf an.
Ja, das ist ja immer so. Aber deswegen reden wir miteinander, damit du es ein bisschen ausführen kannst.
Ja, also ich sage immer, das Wichtigste, was man sich erstmal klar machen muss, ist, wie man denn unterwegs ist. Also, bin ich eher ein Sommercamper oder reise ich das ganze Jahr? Fahre ich im Winter auf die Lofoten? Fahre ich im Sommer nach Südspanien? Bin ich allein unterwegs? Bin ich zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft unterwegs? Habe ich Haustiere dabei? Welche Sportarten möchte ich denn irgendwie verfolgen? Habe ich ein Kitesurf-Equipment dabei oder reicht mir ein Tretroller? Das sind lauter so Sachen, die ergeben grundsätzlich mal einen Grundbedarf. Heißt also, wie groß muss die Kiste sein? Wie muss die isoliert sein? Wie Autarkie ist auch so ein Thema. Stehe ich auf dem Campingplatz, brauche ich viel weniger Zeug, als wenn ich sage, ich möchte 1, 2, 3 Wochen autark sein. Da fängt das schon mit dem Wassertanken natürlich an, hört aber bei der Batterie noch lange nicht auf. Und das sind solche Sachen. Also von dem her lässt sich das grundsätzlich sehr, sehr schwer pauschal beantworten. Natürlich kommt auch sehr viel darauf an, wie möchte ich unterwegs sein, brauche ich oder möchte ich Komfort oder reicht es mir was ganz Rudimentäres? Ich kann auch mit einer Schwalbe auf 2 Rädern unterwegs sein, mir meine Hängematte zwischen 2 Bäume hängen, Tarp drüber und bin happy damit. Ich kann auch zu Fuß unterwegs sein, mal ganz davon abgesehen. Ich kann mir natürlich aber auch einen Expeditions-LKW kaufen, wo ich 3 Zimmer, Küche, Bad dabei habe und für ein halbes Jahr autark bin. Mit Wasserwiederaufbereitungsanlage, Waschmaschine und was auch immer. Ne? Also
was man aus eigener Erfahrung, wenn ich das kurz einwerfen darf, nicht unterschätzen sollte, ist das Parken in Städten. Also wir haben nämlich einen Transporter mit Stehhöhe hinten und schon kommt man in viele Parkhäuser nicht rein. Also wenn man beim Reisen plant, dass man vielleicht auch in eine Stadt rein will, sollte man an die Höhe denken. Also da haben wir schon einige Zeit verbracht beim Gurken, weil dann auch am Strand so diese Höhenbeschränkungen waren, damit da nicht jeder mit seinem Womo sonst wie lang steht. Für uns war es halt doof, weil wir wollten halt 2 Stunden in Irland oder Wales war das, in Irland, wollten wir für 2 Stunden die Stadt angucken und haben einfach keinen Parkplatz gefunden, obwohl das Fahrzeug eigentlich nicht größer ist als ein PKW, so von der Grundfläche her, aber war halt ein bisschen zu hoch.
Ja, genau, das ist auch so ein Thema. Will ich da hin? Und das ist jetzt auch der Unterschied bei mir mit meinen Projekten. Ne? Der TGE, den ich da habe, der ist 3 Meter hoch und 7 Meter lang. Da fahre ich bestimmt nicht in irgendwelche kleinen italienischen Städtchen rein. Da schaue ich, dass ich irgendwo außerhalb einen Parkplatz finde und dann irgendwie mit öffentlichen reinfahre.
Jetzt oder man nimmt sich ein Fahrrad mit, je nachdem, wie groß das Fahrzeug ist, das ja auch eine Möglichkeit. Ne?
Genau, und jetzt mit dem Amarok zum Beispiel, den versuche ich absichtlich nicht ganz so hoch zu bauen, sodass Tiefgaragen werden wahrscheinlich trotzdem nichts, aber vielleicht so das ein oder andere Brückchen, wo ich mit meinem Großen nicht mehr durchkomme, dass ich da mit dem Kleinen fahren kann. Das ist sowieso der TGE ist für mich sowieso eigentlich eher ein Arbeitsgerät, also eher, ich sag mal, ein Hotelzimmer auf 4 Rädern, das halt auch ein bisschen schlecht wegetauglich ist. Und wenn es aber ums Abenteuerurlaub machen geht, wird es dann eher wieder dann der Kleine.
Okay, also ich sehe schon, wenn man alle möglichen Arten von Wegen unter die Räder nehmen will, dann muss man vielleicht sogar, so wie du eben auch, mehrere Fahrzeuge haben, wo man sagt, das eine ist eben Büro sogar oder gemütlich Womo für einen Strandurlaub oder keine Ahnung was und das andere ist eher so für die Hardcore-Unternehmungen, wo es vielleicht auch ein bisschen unwegsamer zugeht. Also
Der Trend geht zum Zweit- und Drittcamper ein.
Ja, das ist so, wenn man dann den Stellplatz hat, geht das ja auch alles. Was werden so aus deiner Sicht so ein guter erster Schritt, wenn uns jetzt jemand hier so plauschen hört und sich denkt, Mensch, ich möchte das auch mal machen, na gut, ich fange mit einem Fahrzeug an, aber wie fange ich denn an? Du hast schon gesagt, du bist damals mit deinem Polo unterwegs gewesen, das was vielleicht viele schon gemacht haben, ist Rückbänke umlegen und eine etwas bessere Matratze reintun oder halt überhaupt irgendwas, wo man dann nicht irgendwie die Anschnallgurte im Rücken hat oder was auch immer. Aber wie würdest du sagen, wenn es jetzt wirklich so in Richtung Projekt Van geht oder Camperchen, wo fange ich an? Was mache ich als erstes? Ist es die Bettstatt oder dass ich mir Klappkisten überall reinstopf oder...
Also wenn ich Werbung machen darf, dann würde ich sagen, kauft euch das Busbastler-Handbuch und
Werbejingle, na gut, okay.
Wenn ich keine Werbung machen darf, dann würde ich trotzdem genau das erzählen, was da drin steht, nämlich, dass man es erstmal ein bisschen ausprobiert und zwar nicht gleich was kauft, sondern dass man dann erstmal ausprobiert.
Ja.
Heißt also, ich leihe mir vielleicht irgendwas, was ich im Freundeskreis habe oder es gibt verschiedene Vermietungen, die Dinge anbieten. Das heißt, für mich, ich kann mal, ohne dass ich mir selber irgendwas kaufen muss, zwar natürlich für einen gewissen Preis, aber ohne Risiko, mich mal ganz dem ganzen Thema nähern. Kann das ein VW-Bus sein oder ist mir das schon zu groß? oder ist mir das zu klein, dann
allein schon die Größe vom Fahrzeug ausprobieren, ja.
Versuche ich es beim nächsten Mal mit einem größeren. Mhm. Dann mache ich Erfahrungen, welche Sachen mir passen, welche Sachen mir nicht passen. Habe ich eine Dusche an Bord, nutze ich die. Habe ich Abwasser an Bord? Wenn ja, wie viel? Wie kriege ich das wieder leer? Frischwasser, reicht mir das für mich und meine Familie oder ist das auch schon zu viel? Also einfach quasi versuchen, Referenzen zu sammeln.
Mhm. Und wenn man nervt es mich, jeden Abend ein Bett aufzuklappen.
Genau.
Oder habe ich lieber, dass das einfach aufgebaut ist und ich da nicht irgendwas wieder rum und umklappen und verstauen muss. Ne? Das ist ja auch vielleicht so ein Ding.
Genau, oder dass man sich seine Hose vielleicht gerne im Stehen anziehen möchte. Ne? Das war bei mir so der Schritt vom VW-Bus ohne Aufstelldach zum MAN. Das war für mich, ich bin am Anfang immer ganz geduckt rumgelaufen in dem Fahrzeug. Warum eigentlich? Yeah. Ich bin aufrecht drin stehen. Und die Hose im Stehen anzuziehen ist wirklich ein Mehrwert. Wenn ich jetzt aber bloß 2-3 Wochen irgendwo unterwegs bin und eben meistens draußen, dann ist es vielleicht völlig irrelevant für mich. Yeah. Und ich sag mal so, im Dachzelt unterwegs zu sein, da hat es mich jetzt auch nicht gestört, mich da drin im Liegen umzuziehen, so, wenn es sein muss. Also sich dem zu nähern, auf irgendeine Art und Weise erstmal durch Ausleihen und versuchen. Und wenn man sich dann mal auf eine Fahrzeugkategorie irgendwie festgelegt hat, ist meine Empfehlung immer, einfach direkt mal loszufahren. Also nicht alles erst fertig bauen zu wollen und dann erst loszukönnen. Man muss sich überlegen, was brauche ich? Ich hatte es bei meinem MAN so gemacht. Ich hatte mir als allererstes die Heizung eingebaut, weil ich ihn im November gekauft habe. Mhm. Habe mir aus einem alten IKEA-Regal ein Bettengestell zusammengeschraubt und habe das da reingebaut und seitdem bin ich unterwegs. Alles andere habe ich erstmal in Kisten, Taschen, sonst irgendwas mitgenommen.
Isoliert hast du den auch gleich oder war der schon isoliert?
Nee, der war nicht isoliert und den hatte ich auch erstmal nicht isoliert. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann eine Halle gefunden habe, die dann im Winter beheizt war, wo ich das machen konnte, weil der Kleber braucht eine gewisse Temperatur.
Ja. Yeah.
Das heißt, ich hatte einfach nur irgendwelche Teppiche abgehangen, was also sehr, sehr wenig gebracht hat. Und beide Heizungen, also sind 2x2 kW, liefen Vollgas und es war immer noch nicht warm in der Kiste, weil halt einfach so viel Wärme flöten ging.
Es bleibt ja auch klamm, ne? Gerade wenn man so, wie du sagst, im November loszieht, dann hat man halt doch auch einen gewissen Kondenswasser-Haushalt im Fahrzeug, den man auch durch heftiges Lüften nicht unbedingt so schnell rauskriegt. Ne?
Das ist richtig. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach nicht warten, sondern einfach mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, was man braucht und was man nicht braucht. Und ich hatte natürlich mir ein Konzept erstellt und mit dem Korb, mit dem ich damals in Indien war, das auch geplant gehabt, weil der macht sowas professionell mittlerweile. Und während dieser ganzen Ausbauzeit, und die hat jetzt um die 6 Jahre bin ich immer noch beschäftigt damit. Es gibt so ein letztes Ding, also die Innendusche habe ich immer noch nicht fertig gebaut, weil ich sie einfach nicht vermisse. Und das ist was, wo ich von Anfang an eigentlich nicht drüber nachgedacht hatte. Ich dachte, man muss alles klar irgendwie so einbauen, feste Dusche, habe ich nee, brauche ich nicht. Oder ich hatte mir einen Sekretär geplant, den ich quasi hinter meinem Fahrersitz mache, so dass ich an meinem Fahrersitz, den ich gedreht habe, arbeiten kann und meine Freundin sich im Fahrzeug bewegen kann, ohne dass ich im Weg rumsitze.
Ja.
Stellte sich heraus, dass ich 80-90% der Zeit alleine im Fahrzeug unterwegs bin und da keine Lust habe, einen Sitz zu drehen und an irgendwelchen Möbeln zu sitzen, sondern natürlich in der Hauptsitzgruppe sitze, weil das viel bequemer ist.
Ja.
Und in den restlichen Zeiten, wo meine Freundin mit dabei ist, machen wir Urlaub und ich sollte gar nicht arbeiten. Und dementsprechend ist dieses Arbeitsmöbel verschwunden und einem Bücherregal gewichen. Ne? Und das,
ja gut, okay. Ja, das entwickelt sich dann halt auch. Ne?
Genau, und das wäre was, wo ich mich jetzt im Nachhinein tierisch geärgert hätte, weil ich so ein ultra kompliziertes Möbel gebaut hätte, das ich am Ende nicht nutze und das mir so eigentlich nur Platz wegnimmt und ich wahrscheinlich rausgerissen und dann doch wieder was anderes gebaut hätte.
Das führt zu meiner nächsten Frage. Ich hätte nämlich auch gerne gewusst, ob du denkst, dass es sinnvoll ist, so ein Konzept gesamt zu erstellen oder sich das Ganze entwickeln zu lassen. Ich meine, du plädierst jetzt eher dafür, probier es aus, was du wirklich brauchst, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, boah, ich muss das irgendwie vorher planen, sonst bin ich da irgendwie unruhig. Würdest du davon total abraten?
Nee, also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich hatte ja auch ein grobes Konzept und wenn man sich dann ein bisschen unsicher ist, gerade beim Thema Möbelbau, wenn man das gut und hochwertig machen möchte, ist es natürlich auch eine Kostensache. Und
da was für Material nimmst du da, wenn ich mal kurz eingrätschen darf? Weil Spanplatte haben wir schon gehört, wenn die sich vollsaugen, ist es ungut und die sind sehr schwer.
Ja, ne, also ich nehme halt eine Leichtbauplatte, die für den Möbelbau genommen ist. Ich weiß nicht, inwiefern man Marken sagen darf oder nicht, aber es gibt da verschiedene Queenply, Epicply, um jetzt mal zwei zu nennen, andere Leichtbauplatten, also im Prinzip Multiplexplatten, die einen sehr hohen Leichtholzanteil drin haben.
Ich wollte gerade sagen, die sind verarbeitbar wie Holz, kann man sich das vorstellen? Also man kann bohren, verschrauben, schleifen, dass man keine Kanten hat, streichen, lacken.
Gibt's mit ganz, ganz vielen Oberflächen, kann man mit Echtholzoberflächen haben, also auch eine Zirbe oder eine Kiefer oder sonst irgendwas. Mhm. Oder natürlich mit einer HPL-Beschichtung, die dann super robust ist in ultra verschiedenen Farben. Also da gibt's, da kann man sich komplett austoben. Und man muss ein bisschen aufpassen bei der Verarbeitung. Ist nicht ganz so stabil wie jetzt eine Birke Multiplex, aber das sind so Sachen, die kann man relativ schnell in den Griff kriegen. Worauf ich hinaus wollte, war, dass man jetzt nicht gleich viele 100 Euro ausgeben muss, um alles fertig zu bauen, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob der Grundriss so funktioniert. Da kann man auch mal hergehen und einfach mit Kanthölzern und einem günstigen Holz das verblenden und den Grundriss mal austesten.
Ja.
Das sind dann halt Provisorien. Die bleiben meistens sehr, sehr lange, viel länger als man.
Ich wollte gerade sagen, also wenn das funktioniert, warum soll man es dann in gut nachbauen? Ne? Ja, das ist ja immer das.
Das ist dann der eigene Anspruch. Also für mich war es dann einfach, ne, ich habe sehr, sehr viel mit Altholz auch gearbeitet und so, und das hätte einfach nicht schön ausgesehen. Und wenn einem das aber funktionell reicht, dann ist es völlig in Ordnung. Und sowas hast du natürlich relativ einfach auch dann mal wieder abgeändert und kannst dann dementsprechend dich mit deinem geplanten Grundriss langsam an den finalen Grundriss vorarbeiten.
Ja gut, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man da immer noch mal was tüfteln und verbessern kann, so mal Lust und Spaß am Basteln hat und nicht nur einfach das fertige Produkt will und halt dann nur noch Urlaub fahren will.
Ja, dann ist Selbstausbau, glaube ich, der falsche Weg. Das ist was, was wir immer wieder sagen. Wenn du Selbstausbau nur deswegen betreibst, weil du schnell und günstig an einen Camper kommen möchtest, dann lass es bleiben. Okay, weil du musst dieses Basteln und Bauen, das muss schon irgendwie auch ein Hobby sein und das muss dir auch Spaß machen. Dieses Projekt an sich muss dir Freude bringen, weil Frust bringt es so oder so. Und ich sage immer, das ist eine Beziehungsprobe.
Das ist ja sehr beruhigend. Ja. Du wirst frustriert sein.
Klar, du kommst einfach immer und überall immer wieder an deine Grenzen. Das ist ganz normal. Und dann verletzt du dich vielleicht auch mal, weil dir irgendwie ein Brett auf den großen Zeh fällt oder du, keine Ahnung, in eine Schraube reinpackst oder sonst irgendwas.
Ja, wenn man sich vermessen hat und das dann doch nicht so passt, wie man eigentlich dachte. Ne? Also ich glaube, da sind es auch so Sachen.
Das gehört dazu, Scheitern gehört zum Erfolg dazu. Und wenn man das aber halt eben nicht macht, weil man daran auch irgendwie wachsen möchte und Spaß dran hat, ich glaube, dann ist das Frustlevel sehr schnell so hoch, dass man das Projekt dann wegen Projektaufgabe verkauft.
Ja, so. Das ist dann die Chance für jemand anderen, ein bisschen günstiger an was Halbfertiges zu kommen, was vielleicht schon taugt. Ne?
Auf gar keinen Fall. Alles, was wegen einer Aufgabe verkauft wird, ist für die Tonne. Alles, was da reingebaut wurde, ist meiner Erfahrung nach deswegen aufgegeben worden, weil es nicht funktioniert. Und deswegen musst du eigentlich von vorne anfangen.
Okay. Ja gut, jetzt wollte ich dich nämlich gerade fragen, was sind denn so aus deiner Sicht die drei größten Anfängerfehler? Aber da hätten wir schon mal einen. Ein aufgegebenes Projekt kaufen und denken, man kann es vollenden. Das ist wahrscheinlich einer der Anfängerfehler, die man machen kann, oder?
Absolut. Ein zweiter Fehler, der recht nah dran ist, ist, dass man sich möglichst günstig ein Fahrzeug kauft, dann viel Liebe in den Ausbau steckt und dann merkt, dass spätestens in Nordfrankreich die Karre nicht mehr weiterfährt, weil es am falschen Ende gespart war. Also am falschen Ende sparen ist auch ein sehr, sehr großer Anfängerfehler. Und als drittes, was würde ich sagen? Ja, alles fertig machen wollen, bevor man losfährt.
Ja, vor allem, dann hat man es fertig gemacht, denkt so, super, habe alles hingekriegt und unterwegs merkt man dann,
passt
irgendwie
nicht.
Ist es doch nicht so ideal. Ne?
Genau.
Das ist wahrscheinlich dann auch eine ganz große Frustration, wenn man denkt, ey, ich habe alles fertig gekriegt, bevor ich losgefahren bin und am Ende war es dann doch nicht so praktisch. Was ich mich auch frage, machen ja auch viele, dass die eben so modular rangehen, also dass du sag ich mal, mit Schnellverschlüssen irgendwas fest hast, sodass du eine Küche rausnehmen kannst, eine Küche wieder reinnehmen kannst. Und manche bauen es ja richtig fix aus, dass das einmal drin ist in einem Gerüst. Was denkst du, was ist da der bessere Weg? Oder ist das einfach auch eine Typfrage, wie ich es lieber mag?
Auch da kommt es wieder drauf an. Wenn man natürlich das Fahrzeug nur zum Campen benutzt, dann spricht nichts dagegen, die Sachen fix und fest einzubauen, weil das natürlich immer stabiler ist, beziehungsweise das Verhältnis zu Stabilität und Gewicht ist natürlich besser, wenn es fest eingebaut ist. Wenn du aber dieses Fahrzeug auch dazu nutzt, um, keine Ahnung, deinem Tagesgeschäft nachzugehen, wenn da sonst die fünfköpfige Familie mitfahren muss und da wieder Sitze rein müssen, dann musst du es modular machen. Aber das ist natürlich immer zu beachten, alles, was modular ist, also oft rein und raus bewegt wird, muss erstmal in sich selber stabiler sein, also schwerer sein. Und die Befestigung im Fahrzeug ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Wie befestige ich denn überhaupt? Also ich verschraube das dann mehr oder weniger in einem Rahmen mit der Karosserie, wenn ich mich jetzt für einen Festeinbau entscheide?
Ich empfehle grundsätzlich nie, irgendwas an der Karosserie festzuschrauben, weil das Blech doch sehr dünn ist und meistens auch nur sehr, sehr leicht lackiert, sage ich mal, ne? Ein Hauch von Farbe drauf. Alles, was
also eher einen Rahmen, der in sich so spack sitzt, dass das okay ist.
Nee, der Trick ist eigentlich, dass man auf die stabilen Teile der Karosserie eine Unterkonstruktion klebt. Das heißt, du machst dann mit einem dauerelastischen Kleber einen Streifen Birke Multiplex 21 mm beispielsweise. Und da kannst da kannst du dann deine Möbel dran schrauben. Da kannst du ganz normale Holzschrauben nehmen und das ist alles fix und fest. Wenn du jetzt einen modularen Ausbau hast, den du immer wieder rein und rausbauen möchtest, musst du dir halt überlegen, wie du vielleicht dann quasi metrische Schrauben, also ne, Metallschrauben mit Gewinde und so weiter in diese Unterkonstruktion mit reinbringst. Das geht auch ganz gut. Das muss man sich gut überlegen. Also wo man Befestigungsmöglichkeiten im Fahrzeug vorsieht. Ob das Möbel dann 5 cm größer, kleiner, schmaler, tiefer ist, ist dann egal.
Ja, wenn man so eine Unterkonstruktion hat, kann man ja eben auch drei kleine oder zwei große Dinge drauf festschrauben. Ne? Also das ist dann ja wirklich, dass man dann halbwegs flexibel.
Vierter Anfängerfehler. Unterkonstruktion eingeklebt, Wandverkleidung davor gemacht und sich nicht gemerkt, wo die Unterkonstruktion ist. Da versuchst du nämlich deine Möbel an die Unterkonstruktion zu schrauben und hast dann leider in die Luft gebohrt.
Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Da macht man sich am besten so ein bisschen Markierungen hin, die man dann ja auch wieder überstreichen kann oder wie auch immer. Ne? Also
dokumentieren ist ganz, ganz wichtig.
Dokumentieren, ja, das ist vielleicht eh ganz schlau. Auch gerade, wenn man Elektrik hinter solchen Konstruktionen verlegt, weil man irgendwo eine Lampe anschließen will, wenn man nachher nicht mehr weiß, wo das Kabel ungefähr verläuft. Ich glaube, da kann man auch richtig Spaß kriegen, ne? Oder Wasserleitung ist wahrscheinlich ähnlich spaßig, wenn man da irgendwie so kleine Bohrexperimente macht. Jetzt haben wir mal so ein paar grundsätzliche Sachen schon abgehandelt. Mich würden jetzt so ein paar Details noch interessieren, nämlich Sachen, ob man die braucht oder nicht aus deiner Sicht. Nämlich gerade sowas wie Solar oder eine PV-Einheit auf dem Dach. Braucht man das? Braucht man es nicht? Wer braucht das?
Nö, man braucht es nicht. Es ist nice to have. Im Prinzip ist das nur dafür da, um die Autarkie zu verlängern. Also ich kann anhand meines Reiseverhaltens eigentlich relativ schnell abschätzen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. In meinem Fall war es so, ich habe für den Großen jetzt gesagt, ich möchte gerne 3 Tage autark stehen können, weil im Normalfall bin ich nach 2 Tagen eh wieder weg. Dann hast du noch 1 Tag Puffer, alles gut. Dann rechnest du zusammen, was habe ich an Verbrauchern dabei. Dann weißt du, was du an Strom verbrauchst in den 3 Tagen und musst das dann als Batteriekapazität hernehmen. Dann musst du dir überlegen, wie kriege ich die Batterie wieder voll. Wenn ich einen Ladebooster habe, reicht das, damit ich mit einem Tag oder einem halben Tag fahren die Batterien wieder voll bekomme. Wenn das ja heißt, dann ist alles gut, dann brauche ich keine Solarpanel. Wenn ich aber sage, ich möchte das unter Umständen eventuell verlängern, dann kann ich mit einem Solar- oder einer PV-Anlage natürlich dann noch zusätzlich Strom ernten und das dann einfach nutzen.
Also, die dann aber alles in eine externe Batterie einspeisen, die dann rein für die Verbraucher zuständig ist und nicht für den Betrieb des Fahrzeugs.
Genau, genau.
Das also wäre wahrscheinlich Wahrscheinlich macht man das eh, dass man sich dann eine zweite Batterie anschafft, die rein für die Verbraucher zuständig ist, weil sonst steht man ja da und kann den Motor womöglich auch nicht mehr anwerfen.
Ja, unbedingt. Also so eine Inselanlage ist auf jeden Fall Pflicht, würde ich sagen, weil dir die Starterbatterie leer zu saugen, ist keine gute Idee. Zumal die meisten Starterbatterien immer noch Bleisäurebatterien sind, die einfach eine viel geringere Kapazität haben. Die sind nicht auf Campen ausgelegt. Die müssen einmal kurz viel Strom bringen, damit der Motor anläuft und das war's. Deswegen immer eine inselgesteuerte, sozusagen eine Inselanlage mit einer Lithium-Ionen, was auch immer man da so nehmen möchte und sich leisten kann.
Reicht in der Regel eine Dachfläche aus, um mich so ein bisschen in der Autarkie zu halten, wenn ich einen Kühlschrank habe und sag ich mal so Social Media Verbraucher wie Handy oder einen Rechner oder vielleicht noch ein Tablet, kann man das so rechnen, dass normalerweise die Dachfläche bei guter Sonnenscheindauer im Sommer reicht das oder?
Ja, auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an. Also wenn man jetzt davon ausgeht, klar, aber, dass man mit Gas kocht, dann würde ich sagen, würde das funktionieren.
Ja.
Auch nicht pauschal natürlich. Ne? Kommt auf die Dachfläche drauf an. Was ich da immer empfehle, besorgt euch lieber ein mobiles Panel, ne? So eine Tasche oder sowas. Weil
dass man dann auch eben mal neben das Fahrzeug stellen kann.
Genau, weil die hat zwei Vorteile. Zum einen kannst du die mit einem längeren Kabel in die Sonne stellen und musst mit deinem eigenen Fahrzeug nicht in der Sonne stehen.
Das ist bestimmt ein Vorteil, vor allem wenn man in heißere Länder geht, wo man auch mehr Solar ernten kann. Ne?
Ja, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass ich diese Solartasche immer dem Sonnenstand nach ausrichten kann. Und dadurch habe ich eine viel, viel höhere Effektivität, als wenn ich halt die Solarpanel oben auf dem Autodach einfach liegen habe. Ne? Deswegen, das ist nice to have, um so nebenbei ein bisschen was zu ernten, sage ich mal, aber effektiver, wenn es darum geht, möglichst schnell Strom zu kriegen über die Sonne, dann ist so eine Tasche eigentlich die bessere Variante.
Ja, viele haben ja schon wenigstens so Aufstellmöglichkeiten, ne, dass man das ein bisschen im Winkel anpassen kann, aber ist natürlich trotzdem unflexibler als so eine Tasche, die man sonst so hinstellen
kann. Ja, und vor allem ist das sowas, das hatte ich mir auch überlegt und dann habe ich mir auch überlegt, Mensch, eigentlich bin ich zu faul, auch nur irgendwas, was 2 Sekunden lang dauert, zu machen jeden Tag. Mhm. Ich werde garantiert nicht jeden Tag aufs Dach hochkrabbeln und irgendwelche Solarpanels der Sonne nach ausrichten. Also das ist, muss man ehrlich sagen, ist schön für die Bilder, schön für Instagram, aber in der Praxis, glaube ich, nutzt es nur, wenn du es wirklich musst.
Ja, und eben, man hat ja doch irgendwie auch Lust, dass das Fahrzeug vielleicht im Schatten steht, gerade wenn es heißer ist und eben, dann muss die Tasche oder das Solarpanel halt woanders hin, als man sich selber aufhält. Und was meinst du zu einer Toilette im Fahrzeug? Ja oder nein?
Absolute Pflicht. Also meiner Meinung nach gehört das eigentlich in die Zulassungsvorgaben für eine Wohnmobilzulassung unbedingt mit rein, dass eine Toilette an Bord ist. Wir haben in ganz Europa mittlerweile so Probleme mit Leuten, die in den Wald gehen und nicht wissen, sich zu benehmen. Das ist einfach unnötig. Und es ist super easy mittlerweile. Du kannst ganz kleine Toilettenlösungen selbst fürs kleinste Fahrzeug haben. Und das
es gibt ja einfach Kisten, ne, die man mitnehmen kann.
Ja,
und das. Ja, also mit irgendwie einem Mittel drin oder vielleicht auch mal Katzenstreu, wenn es ganz eng ist, kann man auch sich behelfen, ne?
Ja, also mit einer trockenen Trenntoilette, da hast du gar keinen Schmerz, auch was die Entsorgung angeht. Aber wem das zu, ich sag mal, manche haben da ein bisschen Berührungsängste. Das
mir geht's auch so. Also ich finde die Vorstellung, in mein eigenes Fahrzeug mich zu erleichtern, finde ich irgendwie psychologisch schwierig.
Ja, dann nimmst du dir so ein kleines Pop-up-Zelt mit, ne? Das stellst du dann neben das Fahrzeug, stellst deine Toilette da rein und dann ist doch alles gut. Und wenn du sagst, okay, ich möchte dieses Hantieren nicht mit Urin- und Feststoffbehältern und so weiter. Es gibt mittlerweile so kleine Verschweißertoiletten, ne? Das wird einfach zugeschweißt, dann ist es ein abgeschlossener Beutel. Das kannst du ganz normal in den Mülleimer werfen. Und dann ist es auch gut. Und es gibt meiner Meinung nach kein Argument dafür, keine Toilette dabei zu haben.
Okay. Ja, ich hatte das jetzt auch schon, wenn wir unterwegs waren. Also einen Campingplatz haben wir dann auch schlichtweg deswegen nicht genutzt, weil da eben kein Sanitär war. Wir sind dann auch nicht so, dass wir den Wald benutzen, um ihn zu verunreinigen, sondern bei uns war das dann halt so, dass wir doch an Campingplätzen sind und von dem einen sind wir echt schlichtweg wieder weggefahren, weil wir gesagt haben, okay, no facilities, dann können wir da nicht bleiben. Ne? Hätten wir WLAN gehabt, aber halt kein Klo. Wir haben dann gesagt, gut, dann gehen wir lieber woanders hin, wo wir vielleicht kein WLAN haben, aber eine Toilette. Muss man dann auch mal abwägen, was einem dann in dem Moment
ist. Prioritäten, ja.
Ja. Und was meinst du zu so Luxusausbauten wie Dusche? Hast du ja selber gesagt, Innendusche brauchst du zum Beispiel nicht. Viele haben aber Innendusche, Außendusche. Standheizung mögen viele auch als Luxus empfinden. Und da gibt's ja so ein paar, sag ich mal, so Gadgets oder eine Außenküche, also eine Küche, die ich nach außen rausklappen kann, damit ich auch im Freien kochen kann. Und das sind ja so wirklich kleine Luxussachen. Wie schätzt du das ein? Wie dringend ist das? Ist das in einem Verhältnis von dem, was es kostet, zu dem, wie ich es dann vielleicht wirklich nutze? Es kommt darauf an, ich weiß.
Da würde ich sagen, da ist wichtig, was macht dir Spaß und wie möchtest du selber Urlaub machen. Wenn du, wie ich jetzt rund ums Jahr unterwegs bist und ich bin immer mit meiner kleinen Hündin unterwegs, da kann ich mir nicht erlauben, dass das in meinem Auto gefriert. So, dann ist eine Standheizung auf jeden Fall Pflicht. Mit einer Dusche, sage ich ganz ehrlich, das ist wirklich so eine Sache. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte eine Dusche haben und wenn es nur dafür ist, dass ich einen geschlossenen Raum für meine Toilette habe. Auch das ist wieder ein Thema. Ne? Wenn meine Freundin mehr mit mir unterwegs wäre, hätte ich das gebaut, weil sie hätte das auch sehr gern.
Ich habe jetzt auch von irgendjemandem gehört, ich habe zwar vergessen, mit wem ich da gesprochen habe, hat gesagt, die Dusche brauche ich eigentlich nicht, aber es ist einem praktisch für diese Campingtoilette, ne? Dass du da ein Räumchen hast, gerade groß genug, dass das reinpasst, kannst du zumachen, ist schon mal schicker, als sich so, sag ich mal, lose ins Fahrzeug zu setzen damit.
Und genau das empfinde ich halt anders, ne? Also ich kriege da klaustrophobische Zustände, wenn ich in so einer kleinen Camping Duschecke irgendwie drin bin und ich habe dann lieber das große Bad, sage ich mal, ne? Und wenn ich dann alles erledigt habe, dann mache ich einfach alle Fenster und Türen auf und dann muss ich ja sowieso morgens durchlüften, um das Kondens loszuwerden.
Klar.
Und na, also das sind alles so Sachen, da kommt's einfach auf den persönlichen Geschmack und Bedarf an. Und da will ich niemanden sagen, haha, wie doof bist du, du brauchst eine Dusche oder haha, du bist doof, weil du brauchst keine Standheizung oder ne, also das sind wirklich so persönliche Sachen, die zum Spaß beim Reisen auch irgendwie beitragen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen tollen Camper ausgebaut habe und weil der Manu gesagt hat, du brauchst keine Dusche, habe ich keine Dusche eingebaut und deswegen fühle ich mich aber unwohl in meinen vier rollenden Wänden.
Na klar.
Das ist völliger Quark.
Ja. Ja gut, und es kostet natürlich dann auch immer einen Schnicken mehr, wenn man so Sonderwünsche hat. Und wenn ich dann nur 2 Wochen im Jahr das Ding wirklich nutze, dann kann ich mir dann schon überlegen, ob es mir das Geld wert ist oder ob ich das nicht lieber in gutes Abendessen mal noch wieder irgendwo investiere. Aber ja.
Genau, und auf der anderen Seite, da kommen wir wieder zu dem Thema, der Ausbau sollte auch irgendwie das Hobby sein. Hobbys kosten Geld. Und ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro in ein neues ferngesteuertes Boot investiere oder ob ich mir dafür eine Campingtoilette kaufe, das ist dann unterm Strich dann egal. Ja? Also wenn ich dann Freude dran habe und das sieht man ja auch auf solchen Treffen, ne? Wie die Leute dann ihre Gadgets rauspacken. Das ist alles unnötiger Kram. Ich fahre so viel davon von mir rum. Ich habe letztens mal wieder ausgemistet. Ich habe 10 Taschenlampen aussortiert und ich habe immer noch 5 im Auto. So, ne? Und das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass man so an diesem Hobby auch Spaß hat und Freude hat. Und dann, wenn man jetzt wie in meinem Fall sagt, okay, ich habe jetzt die und die Anwendung, da habe ich die und die Taschenlampe, die ist perfekt dafür. Und dann freue ich mich darüber. Und darum geht's ja auch beim Reisen, Freude zu haben.
Ja, und ich glaube, wenn man da auf andere eben passionierte Bastler trifft, das ist natürlich dann auch, dass man ja einfach ein super Gesprächsthema hat und sich dann auch Anregungen abgucken kann. Und das ist ja auch so eine eigene Community, ne? Also jetzt gerade die mit diesen größeren LKWs unterwegs sind, von mir sind auch 2 Bekannte, die echt mit so einem alten Daimler-LKW unterwegs sind, die auch alles ausgebaut haben. Wenn die sich treffen mit anderen, die da ähnlich ticken, also wir haben da natürlich stundenlang Gesprächsstoff und ist ja auch so ein Gemeinschaftsding, wenn man sagt, boah, ja, bei uns war das, da ist das und das schief gegangen. Also klar, muss man auch mögen, das Ganze, aber wenn man es mag, dann findet man dadurch ja auch viel schneller Anschluss irgendwo, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du irgendwo hinkommst, hast du gleich was zu reden und ist ja dann auch spannend, sich da auszutauschen, muss man auch sagen. Das ist schon so ein Community-Ding.
Ja. Wenn man sich diese ganzen Vanlife-Events mal so anschaut, ne, also da stehen ja permanent die Türen offen und irgendwelche Leute davor, die Köpfe reinstecken. Und da tauscht man sich aus, wie man diese Hürde X, Hürde Y überwunden hat, wie man das für sich gelöst hat, welche Erfahrungen man damit macht und so weiter. Das ist schon richtig cool.
Also es gibt dann, kann man vielleicht auch sagen, deutschlandweit immer wieder so Treffen, ne, wo sich Gleichgesinnte einfach zusammenrotten und sich gegenseitig zeigen, was sie so alles Tolles hingekriegt haben oder auch nicht.
Ganz genau.
Also gibt's, wer die Szene rein will, da kann sich vielleicht auch vielleicht erstmal an so, über so ein Treffen der ganzen Sache annähern. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit.
Unbedingt. Und vor allem, wenn man sich dann mal quasi so ein bisschen umschaut und dann vielleicht jemanden findet, der so unterwegs ist, wie man sich selbst das vorstellt, das sind die richtig guten Kontakte, weil die kannst du richtig gute Sachen fragen und die werden dir die richtig wertvollen Tipps geben, genau.
Ja, und da kann man sich auch mal angucken, was überhaupt für eine Lösung für einen taugen könnte, wenn man so ganz frisch in der Materie ist. Kannst du dir denn vorstellen, dass es Reisen oder Übernachtungsgelegenheiten gibt, wo du dein Fahrzeug doch gegen ein Hotelbett tauschen würdest?
Ja, also das ist schon passiert. Also ich bin kein Fan von Hardcore. Ich bin der Härteste, ich bin der Coolste und ich ziehe das durch, egal was da kommt. Ganz ehrlich, wir waren jetzt auf dieser Balkan-Rallye, wo wir unterwegs waren, waren ja mit Dachzelt unterwegs und da gab es eine Nacht, da waren schwere Sturmböen vorhergesagt. Ja, ich sag, ganz ehrlich, also auch wenn das Zelt das vielleicht aushält, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann, wo waren wir denn? Bosnien, Herzegowina, glaube ich. Ja, okay. Gut, es war jetzt kein Hotel, sondern Airbnb, aber da überlege ich nicht lang.
Ja. Also du bist kein so fanatischer, ich halte es bei jedem Wetter aus und meine Ausrüstung muss das ab, sondern wenn es der Bequemlichkeit dient, hast du auch gar keinen Schmerz mehr zu sagen, ey.
Nö, also wie gesagt, da mögen mich dann viele für auslachen, aber das ist mir völlig egal, wenn ich dann in meiner warmen Dusche stehe und auf ein Fenster gucke und draußen die Welt untergeht. Also ich bin kein fanatischer, überhaupt Fanatismus ist grundsätzlich schlecht, Extremismus ist nie eine gute Idee, leben und leben lassen. Und wenn jemand Spaß dran hat, da mit seinem Equipment irgendwie ans Limit zu gehen, ist das für mich auch fein. Ne? Also ich würde das, also ich habe auch vor, nochmal eine Tour, eine Baltic Sea Circle zu machen im Winter. Das ist, hat auch nichts mit Komfort zu tun. Aber wenn ich merke, okay, ich komme an meine Grenzen, sage ich nicht, okay, ich lasse jetzt drauf ankommen, dass ich erfriere, da gucke ich, dass ich irgendwo in Sicherheit komme und mir da irgendwie was suche, wo ich unterkommen kann.
Ja, also lieber warm geschlafen als die nächste Heldengeschichte für die Enkel irgendwie produziert, weil das kann ja eben auch mal schief gehen. Jetzt würde mich noch interessieren, nachdem wir schon wieder beim Aspekt Spaß und schön und überhaupt waren, was denn so deine schönste Reise mit dem fertigen Projekt war von dir und was vielleicht auch besonders an der Reise war? Hast du da so ein Ding, wo du sagst, Mensch, das war so super perfekt und ich war mit dem richtigen Fahrzeug und der geilste Strand oder ja, keine Ahnung.
Ja, also ich meine, wir waren auf Sardinien unterwegs im Frühjahr letztes Jahr. Das war so um Anfang April rum. Das war schon ziemlich nah dran an perfekt, weil es war mit dem Fahrzeug gut machbar. Es war zu der Zeit relativ wenig los. Und da hatten wir wirklich schöne Strände, schöne Bergpässe und so weiter. Das war schon richtig toll. Aber es sind eigentlich bei jeder Fahrt irgendwelche Sachen, wo ich denke so, boah, das ist schon cool. Und tatsächlich ist das Erlebnis, wo ich am meisten immer wieder fasziniert bin und mich freue, ist, wenn ich meine Karre einfach irgendwo hinstelle und mich hinten rein ins Bett lege und es mir da gemütlich mache. Und ich so, boah, ist das cool. Einfach egal, wo du bist, so mehr oder weniger, unter gewissen Voraussetzungen natürlich, dass du einfach da sein kannst. Und ja, ich habe es erwähnt, ich bin mit Hund unterwegs, wir sind sehr viel draußen und Gassi. Und wenn du nach so einer herbstlichen, stürmischen Gassi-Runde dann einfach ins warme Auto gehst, dir noch eine gemütliche Suppe kochst und dich dann in dein Bett kuschelst, also das gibt mir tatsächlich fast mehr als den Ausblick auf den Ozean und den Traumstrand.
Ich verstehe. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich glaube, wir haben auch so die grobe Welt schon abgegrast, jedenfalls was so den Einstieg in das Wesen angeht. Und ich möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch, Manu. War sehr informativ und unterhaltsam.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Schön, dass ich hier zu Wort kommen durfte. Und jeder, der sich da mit diesem Thema Selbstausbau herumschlägt, schiebt's nicht vor euch her, fangt an unter der Voraussetzung, ihr habt Spaß am Basteln.
Das ist nochmal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und wenn euch, liebe Hörende, dieser Podcast gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Und drüber raus findet ihr Auto natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk. Und wenn ihr euch per Abo in euren Briefkasten holt, verpasst ihr kein Heft mehr. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram halten wir euch über alles auf dem Laufenden, was das Outdoor-Leben schön und bunt macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.